Willkommen bei Shape Yourself, wo wir über die Themen körperliche Fitness, Abnehmen, gesundes Essverhalten und Krafttraining sprechen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute wieder mal mit einer Q&A-Podcast-Folge. Wir schauen uns unter anderem an, wie ihr es schafft, eure Erhaltungskalorien herauszufinden, ohne zuzunehmen. Wo die Grenze ist zwischen ich möchte mich gesund und bewusst ernähren und einer Restriktion, also wie man dieses ewige Diät-Mindset los wird, ob es schlimm ist, wenn man ein Leben lang Kalorien zählt und ob es tatsächlich effektiv ist, wenn man auf dem Laufband läuft. Bevor es aber losgeht mit dem Q&A, schauen wir uns im Bereich Neues aus der Forschung, das ich ja eigentlich immer in die Q&A-Folgen integrieren wollte, aber in der Vergangenheit habe ich es jetzt nicht mehr so oft gemacht. Wir hatten das ja aber eine Zeit lang und ich möchte es wieder in Zukunft öfter machen. Und da schauen wir uns jetzt eine neue Studie an zum Thema Koffeinkonsum und Leistung, weil das ja ein Problem ist, das ganz, ganz viele haben, dass sie vielleicht lange arbeiten und dann auch überlegen, hey, ich gehe jetzt noch zum Sport, was auch immer ich dann mache. Soll ich jetzt noch Koffein konsumieren? Wie wirkt sich das auf meinen Schlaf aus und so weiter? Und das schauen wir uns jetzt in dieser Studie kurz und bündig an, wirklich kurz und bündig wie möglich, damit ihr direkt was für die Praxis mitnehmen könnt. Also, was hat man in dieser Studie gemacht? Das Ziel war herauszufinden, wie sich verschiedene Dosen von Koffein auf die Leistung auswirken, auch je nachdem, in was für einer Tageszeit die konsumiert werden. Das heißt, man hat 6 verschiedene Szenarien durchgespielt und hat einmal ein Placebo gegeben, hat Koffein morgens konsumiert, mit 3 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist schon eine ordentliche Dosis. Das ist für die meisten so ein Monster Energy Drinks, so um die 150 Milligramm. Für die meisten manchmal ein bisschen mehr. Oder dann eben 6 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist dann schon wirklich eine sehr, sehr hohe Dosis. Und das hat man dann natürlich auch noch abends gemacht. Also Placebo morgens, dann diese 3 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht und dann die 6 Milligramm und das gleiche abends. Ja, und dann hat man die Leute eben immer so ein bisschen durchtesten lassen und hat diese ganzen Szenarien einmal durchgespielt und hat sich dann angeschaut, okay, welche Auswirkungen haben wir denn bei Koffeinkonsum auf die Leistung? Und die Ergebnisse sind sehr, sehr spannend und die könnt ihr auch wirklich direkt für euren Alltag mitnehmen. Und ich erzähle auch gleich ein bisschen was dazu, was meine Erkenntnis jetzt gerade in den letzten Wochen wieder zum Thema Koffein war und wieso ich das für euch auch für relevant halte. Also, man hat gesehen, dass das Koffein eigentlich nur einen Unterschied macht, wenn man morgens diese 6 Milligramm Koffein konsumiert. Die 3 Milligramm haben auch ein bisschen was gebracht, aber das Spannende war, dass abends kein großer Unterschied zum Placebo da war. Das heißt, diesen leistungssteigernden Effekt von Koffein, den haben wir abends eigentlich nicht wirklich. So, und abends war da 18 bis 19 Uhr, also dass ihr das auch so ein bisschen zur Einschätzung habt. Also schon relativ spät, es war jetzt nicht so irgendwie 4, 5 Uhr, wo man ja eigentlich dann schon vielleicht ein bisschen erschöpft ist so vom Tag. Aber da hat Koffein tatsächlich keine Leistungssteigerung gebracht. Morgens eben schon im Vergleich zum Placebo. Tendenziell war die Leistung aber abends immer ein bisschen besser und es ist, was wir so überall in allen Studien sehen, dass die Leistung nachmittags, abends in dieser Zeit für die meisten ein bisschen besser ist als morgens. Ganz, ganz wichtig. Das bedeutet jetzt nicht, dass wenn ihr morgens trainiert, weil das einfach super in euren Alltag passt oder was auch immer ihr für einen Sport macht, also mit Training meine ich, egal was für einen Sport ihr macht und ihr wollt da leistungsfähig sein, dann denkt nicht, dass ihr unbedingt nachmittags oder abends trainieren solltet, weil sich der Körper auch anpasst. Und was eben auch in dieser Studie vermutet wird und auch in anderen Studien, dass dieser Koffeineffekt, den wir morgens haben, dass der vielleicht ganz sinnvoll ist für so Phasen, wo man statt abends mal morgens trainiert und dann eben diesen Leistungseinbruch, den man potenziell hat, ausbessern könnte durch Koffein. Und ich denke, da sehe ich auch so den größten Benefit, weil man muss natürlich auch betrachten, dass so eine hohe Dosis von Koffein dauerhaft nicht so toll ist, weil viele von Nebenwirkungen berichten in den Studien, also Schlafstörungen, Kopfschmerzen und so weiter. Das ist meistens nichts Permanentes. Ja, gerade wenn man das morgens konsumiert, weil sich es dann in der Regel nicht so krass auf den Schlaf auswirkt. Aber das kann schon mal sein bei so hohen Dosen. Ja, 6 Milligramm pro Kilogramm ist schon ordentlich. Aber in der Regel, wenn ihr das direkt nach dem Aufstehen konsumiert, dann solltet ihr da jetzt beim Schlafen nicht so wirklich Probleme haben. Aber trotzdem gibt es oft Nebenwirkungen, Angst geht hoch, also Anxiety und so weiter. Das bemerken auch viele. Und dann muss man sich halt die Frage stellen, ist es mir das wert für diese kleine Leistungsverbesserung, die ich nur morgens theoretisch habe? Und die Schlussfolgerung ist definitiv meiner Meinung nach, dass es ganz wenig Gründe dafür gibt, abends noch Koffein zu konsumieren. Natürlich habt ihr vielleicht so einen Motivationseffekt, dass wenn ihr vom Arbeiten irgendwie erschöpft seid und dann diese Hürde noch überwinden müsst, dass ihr jetzt zum Sport geht, dass das Koffein da helfen kann. Aber ganz ehrlich, da muss man sich auch fragen, ob das Energiemanagement dann tagsüber vielleicht nicht optimal ist. Und das ist ein Punkt, an dem ich auch aktuell gerade bin, an dem ich gemerkt habe, dass ich in den letzten Wochen wieder viel mehr Koffein konsumiert habe, als ich eigentlich möchte. Und ich habe auch jetzt mal den Unterschied bemerkt. Also als ich jetzt hier auf Bali angekommen bin im September, da habe ich so die ersten Wochen eigentlich gar kein Koffein konsumiert, weil ich trinke ungern Kaffee. Ich mag den Geschmack zwar, aber ich mag diesen Nachgeschmack so nicht. Dieses Gefühl, irgendwie Kaffee getrunken zu haben, ich mag das nicht, deswegen trinke ich ganz selten Kaffee. Was ich eher mag, ist irgendwie so Matcha Latte, aber das hat ja eh nicht so viel Koffein, das hat meistens so 50, 75 Milligramm Koffein, das auch sehr, sehr langsam freigesetzt wird. Und hier gibt es kein Monster Energy, also hier gibt es keine so Zero Energy Getränke, das gibt es hier einfach nicht. Aber nach ein paar Wochen habe ich in dem Gym, in dem ich bin, ich habe es nicht gefunden, sondern das haben die erst dann eingeführt, habe ich so wie so ein Monster Energy Nachmache, so ein Energy Drink gefunden. Und der ist sau stark, der hat 300 Milligramm Koffein pro Dose. Und ich habe den dann mal ausprobiert, besonders in der Phase, als ich dann gar kein Koffein mehr getrunken habe. Und der hat eine richtig, richtig geile Wirkung gezeigt. Was man auch oft sieht, ist, dass wenn man halt lange kein Koffein konsumiert und dann Koffein konsumiert, dass dann auch dieser mentale Effekt sehr, sehr stark ist. Und das war auch bei mir so. Und dann bin ich irgendwie wieder in dieses Habit reingerutscht, weil Koffein natürlich eine schöne Empfindung ist. Also gerade wenn es anfängt, macht ja so ein bisschen euphorisch. Ich mag das Gefühl. Aber ich habe gemerkt, dass es extrem meinen Stress und meinen Schlaf beeinflusst. Und ich bin dann so wieder in dieses Habit reingelaufen, dass ich wirklich jeden Tag fast so eine halbe Dose konsumiert habe, was so 150 Milligramm Koffein sind, was schon ordentlich ist, weil in Deutschland habe ich meistens geschaut, dass ich vielleicht so ein halbes Monster trinke, was 75 Milligramm Koffein sind, und das habe ich eigentlich meistens ganz gut so vertragen. Aber ich merke halt, wenn ich diese hohe Koffeindosis habe, dass mir das persönlich nicht so gut tut. Ich reagiere auch sehr sensibel auf Koffein, war schon immer so. Es ist halt, jede Person ist anders. Manche Leute haben einfach ein bisschen mehr Enzyme, um das Koffein zu verstoffwechseln. Und deswegen muss man da auch immer ein bisschen auf das eigene achten. Ich merke auf jeden Fall, weil ich das dann auch, also ich schaue, dass ich es meistens nicht so spät trinke, aber ich trinke es dann schon meistens eher so um, ja, 12, 1, so um die Zeit herum, dass tatsächlich immer noch mein Schlaf beeinflusst und auch meine Stresslevel. Und deswegen habe ich mich jetzt entschieden, dass ich es erstmal komplett wieder cutte. Also heute habe ich es tatsächlich, kurz vor der Folge, habe ich mir das überlegt, dass ich, weil ich gemerkt habe, ich habe heute Nacht wieder so beschissen geschlafen, dass ich jetzt erstmal wieder kein Koffein konsumiere und jetzt auch mir wieder den Effekt anschaue, ob sich es tatsächlich positiv auf meinen Schlaf auswirkt. Natürlich kann immer ein bisschen Placebo dabei sein, aber das ist eine Sache, die ich schon oft bei mir beobachtet habe. Und das muss man natürlich auch berücksichtigen, weil in dieser Studie waren jetzt nur akute Veränderungen. Was es in anderen Studien oft gibt, ist, dass man sieht, dass wenn Koffeinkonsum spät stattfindet, dass sich das natürlich dann generell auf die Leistung negativ auswirken kann, weil der schlechte Schlaf ja noch mit reinspielt. Das haben wir jetzt in so einer Kurzzeitstudie wie hier nicht. Das sind ja nur akute Effekte. Und das ist nochmal ein Argument gegen Koffeinkonsum in der zweiten Tageshälfte. Weil erstens habt ihr keine potenzielle Leistungssteigerung und zweitens habt ihr ein potenziell sehr hohes Risiko, dass ihr euren Schlaf negativ beeinflusst. Selbst wenn ihr das Gefühl habt, hey, ich kann gut schlafen, das ist bei manchen so, definitiv, aber oft wird trotzdem eure Schlafqualität negativ beeinflusst, ohne dass ihr es merkt. Und meistens merkt man erst, wie viel besser man dann schläft, wenn man mal eine Zeit lang kein Koffein mehr konsumiert in dieser späten Tageszeit. Und deswegen würde ich euch empfehlen, dass ihr versucht, zu 12 bis 13 Stunden vor dem Schlafengehen kein Koffein mehr zu konsumieren. Wenn ihr Koffein dann noch konsumieren wollt, dann schaut, dass es irgendwas unter 50 Milligramm ist, weil da sehen wir in den meisten Studien, dass dann die Effekte auf den Schlaf kaum da sind. Also ist auch mal okay, irgendwie einen Schwarztee oder Grüntee oder eben sowas wie Matcha Latte oder auch mal eine Cola Zero, Sachen, die so ein bisschen Koffein haben, die so in diesem 25 bis 50 Milligramm Bereich sind. Wenn man die später konsumiert, dann sehen wir tendenziell nicht so krasse Auswirkungen. Und da muss man selber ein bisschen rumexperimentieren. Aber diese hohen Dosen von irgendwie 150 Milligramm oder 100 Milligramm, so typischer Kaffee oder irgendwie so ein Energy Drink oder auch ein Pre-Workout-Booster mit Koffein, das würde ich euch tatsächlich empfehlen, das gar nicht mehr so ab 12, 13 Uhr, je nachdem, was natürlich euer Rhythmus ist, zu konsumieren. Weil wenn ihr überlegt, ihr geht um vielleicht um 11 Uhr ins Bett, dann wären eben diese 13 Stunden, wenn ihr das mal so zurückrechnet, dann sind wir bei 10 Uhr morgens und da sollte das letzte Koffein konsumiert werden. Und da möchte ich nochmal eine Sache mit einwerfen, weil das von dem größten Health-Podcast der Welt oft promoted wird und das definitiv eine Falschaussage ist, die sogar vor kurzem in der Studie ein bisschen ähnlich beleuchtet wurde und eben gezeigt hat, dass eben dieser potenzielle Mechanismus, vor dem immer gewarnt wird, nicht in der Realität stattfindet, und zwar Koffein nicht in den ersten 60 bis 90 Minuten nach dem Aufstehen zu konsumieren. Es ist ein potenzieller Mechanismus da, der nicht so gut für Cortisol ist, potenziell, aber die Datenlage unterstützt das nicht. Im Gegenteil, die Datenlage zeigt aktuell sogar, dass es gar nicht so ist, ja, also dass wir sogar Belege genau dagegen haben. Das heißt, ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass wenn ihr aufsteht und das Erste, was ihr macht, ist irgendwie einen Schluck Kaffee trinken. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Aktuell unterstützt das die Datenlage gar nicht. Im Gegenteil, ich denke sogar, dass das Geschickteste ist, Koffein direkt nach dem Aufstehen zu konsumieren. Weil die Frage ist ja, was möchte ich mit Koffein erreichen? Und oft ist es ja so, dass man sagt, boah, ich komme irgendwie vielleicht heute nicht so aus dem Bett oder habe mal einen Tag, wo ich so ein bisschen low bin. Da macht es dann Sinn, um auch so in ein positives Momentum den Tag reinzustarten, dass man das Koffein möglichst direkt konsumiert. Und so mache ich es in der Regel auch. Da muss man natürlich auch ein bisschen drauf achten, wie verträgt man das auf leeren Magen, weil das ist bei mir auch so, dass ich merke, ich werde so ein bisschen unruhig, habe so eine innere Unruhe, wenn ich das auf leeren Magen konsumiere. Und das muss man natürlich auch mit berücksichtigen. Aber ansonsten ist ja jede zeitliche Verzögerung, die ihr dem Koffein gebt, wenn ihr zum Beispiel sagt, ich muss diese 90 Minuten warten, weil das halt so oft empfohlen wird, auch wenn es nicht korrekt ist, dann bringt ihr euch ja wieder näher an die Schlafenszeit heran. Und umso weiter das Koffein weg ist von der Einschlafzeit, desto besser. Weil nochmal kurz zur Erklärung, was Koffein macht, warum sich das so negativ auf den Schlaf auswirkt. Koffein blockiert die Adenosinrezeptoren. Und Adenosin signalisiert dem Körper, so jetzt ist Zeit für Schlafen. Und das Koffein dockt eben an diese Adenosinrezeptoren an. Das heißt, das Adenosin kann nicht an diese Rezeptoren ran, sodass der Körper nicht das Signal bekommt, hey, jetzt ist Schlafenszeit. Und wenn natürlich dieses Koffein, weil die Halbwertszeit je nachdem irgendwo so zwischen 5 bis 10 Stunden bei den meisten Menschen ist, dann ist meistens nach 5 Stunden noch immer die Hälfte vom Koffein da, nach 10 Stunden immer noch ein Viertel. Und wenn natürlich noch ein Viertel da ist oder ein Achtel von dem konsumierten Koffein, dann ist das nicht so schlimm, weil natürlich dann viele Rezeptoren von dem Adenosin trotzdem frei sind und dem Körper trotzdem Schlaf signalisiert werden kann. Deswegen sehen wir vermutlich auch in den Studien, dass diese Low Doses, 50 Milligramm oder 40, 30 Milligramm in diesem Bereich, dass sie sich auf den Schlaf nicht wirklich negativ auswirken, weil dann vermutlich eben genug Platz da ist. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, was da der Mechanismus ist, müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Aber das wäre jetzt so meine Vermutung. Spielt aber auch jetzt keine große Rolle, weil wir das wissen aus Daten, dass eben so eine niedrige Koffeindosis nicht so schlimm ist und auch eine lange Entfernung zum Schlaf nicht so schlimm ist. Ja, aber umso kürzer das wird, umso mehr natürlich blockt der Koffein diese Adenosinrezeptoren und desto schlechter werdet ihr schlafen können. Und deswegen würde ich euch empfehlen, nutzt Koffein wirklich mal vielleicht testweise. Erstens nur in der Früh und sagt wirklich, irgendwie so ab Mittag ist vorbei, da konsumiere ich kein Koffein mehr, außer ich merke, ich vertrage das super gut. Ich kenne so Leute, ja, ich habe einen Freund, der trinkt immer vorm Schlafen einen Espresso. So, also das gibt's schon auch und die können dann trotzdem gut schlafen, aber das ist bei den wenigsten Menschen so. Und da müsst ihr ein bisschen rumprobieren. Ich würde euch aber mal empfehlen, zu testen, ohne Koffein auch mal irgendwie 2 Wochen zu leben. Wenn ihr schon immer Koffein konsumiert habt, dann kann es sein, dass ihr Entzugserscheinungen habt. Ich persönlich habe die nie. Das ist immer unterschiedlich. Ist dann vielleicht nicht so angenehm. Aber dieses Thema Koffein ist ja oft so ein Teufelskreis und deswegen ist es mal ein Versuch wert, ohne Koffein zu leben sozusagen, weil die meisten konsumieren ja Koffein, weil sie müde sind, weil sie wegen dem Koffein schlecht schlafen. So, das heißt, es wäre mal ein guter Test, kein Koffein zu konsumieren, oder wirklich nur in der Früh, um dann zu sehen, ob man besser schläft und ob man dann gar kein Koffein mehr braucht. Weil das ist tatsächlich das, was ich eben festgestellt habe. Ich brauche eigentlich kein Koffein. Ich trinke das nur, weil ich das Gefühl mag. Aber ich brauche, um irgendwie 6 bis 8 Stunden wirklich auch fokussiert zu arbeiten, also wirklich um auch sehr, sehr leistungsfähig zu sein, brauche ich kein Koffein. Aber ich konsumiere es halt, weil ich es gern mag. Und in der Zeit, wo ich es besser gemanagt habe, so rückblickend, habe ich es nur dann konsumiert, wenn ich einfach mal eine beschissene Nacht habe. Das gibt's ja mal, dass irgendwas einen belastet oder whatever und man schläft einfach schlecht. Und dann, finde ich, ist es sinnvoll, wenn man auch so ein Tool an der Hand hat und sagt, okay, das muss mich jetzt nicht stressen heute, ich trinke Koffein, dann kriege ich den Tag auch so produktiv rum. Ja? Dann finde ich das sinnvoll und so will ich es wieder einsetzen. Aber nicht dieses Daily Koffein, nur weil es ein geiles Gefühl ist, wenn ich merke, dass sich negativ auswirkt. Wenn ihr Koffein konsumieren könnt und ihr mögt auch dieses Koffeingefühl und ihr merkt, hey, das wirkt sich nicht negativ aus. Ich schlafe gut und ich habe auch irgendwie keine innere Unruhe, meine Verdauung ist gut etc. Ich habe keine negativen Auswirkungen. Dann bitte konsumiert das weiter, weil dann ist es ja was euer Leben bereichert und wir sehen in der Datenlage, dass wir ziemlich hoch gehen können vom Koffeinkonsum, also selbst diese 6 Milligramm pro Kilogramm, die sind gesundheitlich nicht schädlich. Und gerade wenn man halt keine Vorerkrankungen hat, ich denke, das ist immer logisch, dass wenn man Herzerkrankungen hat, dass man da immer mit einem Arzt sprechen sollte. Aber wenn man gesund ist, dann wird sich das nicht negativ auswirken. Und in diesem Fall würde ich euch empfehlen, konsumiert Koffein weiter. Ja, also seht auch diese Daten jetzt nicht als was Negatives. Wir haben ja oft schon über den Nocebo-Effekt gesprochen. Wenn man eine Reaktion erwartet, dann kann es genauso wie der Placebo sein. Ja, dass wenn man denkt, man bekommt jetzt was oder man bekommt eben nichts, dass dann eine Wirkung da ist, kann auch beim Nocebo-Effekt sein, ja, dass man denkt, okay, das wirkt sich jetzt negativ aus und dann habe ich wirklich eine negative Auswirkung, obwohl ich gar nichts physisch zu mir genommen habe. Und deswegen seid euch dem bewusst, es muss nicht sein, dass sich Koffein negativ auswirkt. Probiert es einfach selber aus, aber ich würde euch definitiv empfehlen, wenn ihr wie ich seid und ihr merkt, negative Auswirkungen auf den Schlaf und Koffein ist einfach nur etwas, was euch ein schönes Gefühl in dem Moment gibt, aber auf das ihr theoretisch verzichten könntet, weil das jetzt nicht irgendwie eure Lebensqualität extrem einschränkt, wenn dieses schöne Gefühl weg ist, dann müsst ihr eben so Cost-Benefit abwiegen und das mache ich gerade. So, ich habe gemerkt, diese negativen Auswirkungen vom Schlaf und auch vom Stress, ich nehme Stress viel krasser wahr und ich bin viel hektischer und viel unruhiger einfach, so den ganzen Tag über, wenn ich viel Koffein konsumiere. Das überwiegt in zehnfachen Faktor diesen positiven Effekt, den mir Koffein gibt in der irgendwie halben Stunde bis Stunde, während ich es konsumiere. Selbst wenn ich irgendwie einen langsamen Koffeingetränk konsumiere oder diesen ersten Effekt, der fühlt sich, finde ich, schön an. So, wenn man anfängt, das Koffein zu trinken, so die erste halbe Stunde, erste 60 Minuten, das ist so dieses stimulante Gefühl, das ich wahrnehme. Und ganz ehrlich, für mich ist es so, dass diese negativen Auswirkungen das extrem overpowern. Und vielleicht könnt ihr mit dem gleichen Gedanken an die Sache rangehen. Vielleicht geht ihr aber auch genau mit einem anderen Gedanken ran und sagt, hey, bei mir wirkt sich das gar nicht negativ aus. Ich schaue halt, dass ich es nicht so spät konsumiere und fertig. Ich hoffe auch, dass euch jetzt dieses Segment geholfen hat, zu verstehen, wann ihr es nutzt in Bezug aufs Training. Also um es nochmal kurz zusammenzufassen, wenn ihr morgens trainiert, dann auf jeden Fall, go for it, nehmt es. Gerade wenn ihr vielleicht morgens früh aufsteht, um dann noch ins Gym zu gehen, irgendwie anderen Sport zu machen, laufen zu gehen, was auch immer, dann kann das schon helfen, auch so ein bisschen, um die Motivation zu steigern, auf jeden Fall. Aber wenn ihr so diesen klassischen Ablauf habt, den viele haben, irgendwie vom Arbeiten ins Gym, vom Arbeiten zum Yoga, vom Arbeiten ins Tanzen, wo auch immer ihr hingeht, wenn ihr diesen Ablauf habt, den ich auch habe, also dass ich meistens arbeite und dann ins Gym gehe, dann würde ich euch eher empfehlen, dass ihr versucht, euch irgendwo kurz auszuruhen. Und wenn das im Gym ist, wenn ihr euch im Gym kurz, ihr zieht alles an, ihr legt euch irgendwo auf eine Matte kurz und legt euch mal kurz hin. Oder ihr habt die Möglichkeit, nochmal beim Arbeiten irgendwo in den Ruheraum zu gehen. Ihr seid im Homeoffice, geht nochmal auf die Couch, ruht euch aus. Und für viele ist es dann, natürlich kann dieses Problem entstehen, dass sie da nicht mehr hochkommen. Aber testet es doch einfach mal. Testet mal, euch hinzulegen, nur 10 Minuten die Augen zuzumachen, kein Stimulus um euch herum, keine Reize, kein irgendwie nichts anhören, alles aus. Einfach mal versuchen, ruhig dazulegen, kurz dem Körper ein bisschen wieder Energie zu geben, ein bisschen runterzukommen. Und dann kann es natürlich sein, dass man, wenn man dann aufsteht, wieder so ein bisschen träge ist, aber normal kommt ihr dann wieder so in Fahrt, dass ihr euch einfach ein bisschen Ruhe gebt und das statt dem Koffein nutzt. Das mache ich in letzter Zeit immer, wenn ich so zeitlich ein bisschen planen kann, dann versuche ich wirklich, dass ich vor dem Training, wenn ich gearbeitet habe und mich das Arbeiten noch angestrengt hat, dass ich vor dem Training noch mal einmal kurz runterfahre und mich so ein bisschen erhole. Alternativ, und das ist natürlich die bessere Variante, solltet ihr während dem Arbeiten euer Energielevel managen, sodass ihr gar nicht erst in diese Erschöpfung reinkommt und dann mit dem Arbeiten fertig seid und total Platz seid für einen Sport. Das ist natürlich das Wunschszenario. Da muss man aber immer berücksichtigen, dass es vielleicht in manchen Berufssituationen nicht immer möglich ist. Deswegen gilt es ja, verschiedene Wege zu haben. Aber versucht einfach mal, Alternativen für euer Energiemanagement statt Koffein auszuprobieren und das mal ganzheitlich zu betrachten, also auch mal diese Auswirkungen auf den Schlaf und das, was dann daraus folgt, ja. Kein Koffein, besserer Schlaf, mehr Energie und dann auch gar nicht mehr diesen Drang, Koffein zu konsumieren. Das ist ein potenzieller Weg. Das ist nicht der Weg für jeden, ja, aber das ist ein potenzieller Weg, der zum Beispiel bei mir deutlich besser funktioniert und den ich persönlich jetzt auch wieder einschlagen werde. So, das fängt ja gut an. Die ersten 20 Minuten sind schon vorbei und wir sind noch nicht bei der ersten Frage. Ich hoffe aber trotzdem, dass euch das erste Thema gut gefallen hat und euch auch geholfen hat. Und ich denke, da so viele Leute Koffein konsumieren, hat es auf jeden Fall sehr, sehr viel Relevanz. Wir gehen auf jeden Fall jetzt in die Fragen rein. Die erste Frage, das war die einzige zum Thema Körperzusammensetzung, war: Wie schaffe ich es, meine Erhaltungskalorien herauszufinden ohne Zunahme? Wie funktioniert das? Ganz, ganz wichtig, eine der letzten Podcast-Folgen, ich weiß gar nicht mehr in welcher, schaut da mal nach, da habe ich das erklärt, wie das funktioniert. Ja, also da ist der komplette Weg, wie man sowas machen sollte. Ich möchte euch jetzt aber hier nochmal die kurze Zusammenfassung geben. Wenn ihr dann noch weiteres dazu wissen wollt, dann hört euch die Folge dazu an. Also, wie funktioniert das? Erhaltungskalorien kann man nicht herausfinden durch eine Kalkulation. Denn jeder Kalorienrechner hat immer eine Abweichung, weil wir bestimmte Faktoren im Stoffwechsel wir können sie messen theoretisch, aber wir können sie nicht durch bestimmte Formeln vorhersagen. Wir können zum Beispiel nicht herausfinden, wie groß die Organmasse ist. Und die Organmasse ist einfach ein wahnsinniger, relevanter Faktor für den Kalorienverbrauch. Ja, wenn jetzt eine Person eine Niere hat, die 50% größer ist als die andere Person, dann verbraucht die deutlich mehr Kalorien, weil Organe eben sehr energieaufwendig sind. Und da wir mehrere Organe haben und immer Variabilität zwischen diesen Organen, zwischen zwei Menschen besteht, können wir das eben in bestimmten Kalorienrechnern nicht berücksichtigen, weil wir eben auch leider keine Korrelation von Gewicht oder Körpergröße zu Organmasse haben. Weil dann könnte man das ja in einem Kalorienrechner berücksichtigen. Das ist aber nicht so. Das bedeutet, zwei Personen, identische Körpergröße, identisches Gewicht, identische Körperzusammensetzung, das heißt identisches Verhältnis von Muskelmasse zu Fett, die können unterschiedliche Kalorienwerte haben, also einen unterschiedlichen Kalorienverbrauch, weil die Organmasse bei diesen zwei Menschen unterschiedlich ist. Und deswegen ist selbst der beste Kalorienrechner der Welt, der viele Faktoren berücksichtigt, nie perfekt und kann nie eure Erhaltungskalorien genau bestimmen. Plus, wir müssen ja immer berechnen, selbst wenn ihr den Aktivitätslevel perfekt angebt, sind ja auch hier mal kleine Schwankungen, weil ihr gebt vielleicht in einem Kalorienrechner die Schritte an, aber dann ist die Frage, wie gut sind die Schritte wirklich getrackt vom Fitness-Tracker? Da haben wir auch schon in alten Folgen gelernt, die sind relativ gut in Bezug auf die Schritte. Dann ist aber die Frage, sind die Schritte immer mit der gleichen Intensität, ja, die dann auch natürlich für den Kalorienrechner als Grundlage der Berechnung da sind. Und wie hoch ist euer Sportpensum? Ist es wirklich auf die Minute genau? Also wir können das nie perfekt angeben. Das, was wir machen können, ist, wir können eine erste Kalkulation machen, die möglichst genau ist. Und dann anschließend müssen wir tracken, was in der echten Welt passiert und Anpassungen vornehmen. Das bedeutet, ihr dokumentiert eure tägliche Kalorienzufuhr, ihr gebt mal alles in den Kalorienrechner ein und dann spuckt ihr euch eine Kalorienzufuhr aus. Und dann versucht ihr mal für 2 bis 4 Wochen diese Kalorien wirklich genau einzuhalten. Das ist dann auch eine Phase, in der es vielleicht Sinn macht, nicht so oft auswärts essen zu gehen, viel Kontrolle über die Mahlzeiten zu bekommen. Weil logischerweise jedes Mal, wenn wir eine Ungewissheit haben, dann wäre das in einem langen Zeitraum nicht wirklich schlimm. Aber wenn wir wirklich mal sagen, hey, wir wollen einmal kurz akkurat sein, so akkurat wie es geht, um zu sehen, was geht wirklich in meinen Körper rein und was passiert mit meinem Körper, dann kann es potenziell schon Sinn machen. Aber ich bin eher der Auffassung, dass so kleine Schwankungen in der Regel okay sind, auch bei so einer Vorgehensweise. Und deshalb würde ich euch empfehlen, notiert die Kalorienzufuhr, lebt euer Leben, geht weiter in Auswärtsessen, aber vielleicht ist nicht jeden Tag, wenn ihr so eine Phase haben wollt. Und dann schaut mal, wie viel Kalorien habt ihr wirklich konsumiert. Versucht auch wirklich in dieser Phase euch an das zu halten, was der Kalorienrechner euch ausgespuckt hat oder was ihr denkt, was eure Kalorienzufuhr ist. Ihr könnt ja auch sagen, hey, ich konsumiere mal das und das. Ich denke, das ist mein Kalorienverbrauch, dass ich auf null bleibe, ja, neutrale Kalorienbilanz, dass ich nicht zunehme, nicht abnehme. Und dann dokumentiert ihr das natürlich. Und dann beobachtet ihr mal euer Körpergewicht über 2 bis 4 Wochen. Ja, täglich wiegen, am Morgen immer nüchtern, ohne Kleidung, immer zu gleichen Verhältnissen. Und dann den Wochenschnitt berechnen. Und dann diese Gewichtsschwankungen logischerweise ignorieren und mal auf den Trend fokussieren und mal schauen, was passiert mit meinem Gewicht über diese 2 bis 4 Wochen. Umso länger, desto besser. Wenn ich keine Gewichtsveränderungen habe, keine relevanten, dann weißt du, so Pi mal Daumen sind es meine Erhaltungskalorien. Wenn dein Gewicht leicht nach oben geht, dann bist du ein bisschen zu hoch mit den Kalorien. Und wenn dein Gewicht leicht nach unten geht, dann bist du ein bisschen zu tief. Und da seht ihr jetzt schon, wenn ihr auch vielleicht ein bisschen Erfahrung damit habt und das selber schon mal getrackt habt, dann wisst ihr, dass meistens da so 4 Wochen schon ein bisschen besser werden. Weil in 2 Wochen kann es so viele Schwankungen geben, dass man das noch nicht so genau sagen kann. Deswegen sage ich auch Tendenz, außer man ist super genau, dann reichen in der Regel 2 Wochen. Aber meine Tendenz ist schon, auch wenn man ein bisschen unterwegs ist und das so ein bisschen schwankt, dann geht eher so auf die 4 Wochen. Und dann in kleinen Schritten mal so ein bisschen anpassen, außer es ist total off. Also wenn ihr total zunehmt, was in der Regel nicht passieren wird, oder total abnimmt, dann kann man schon mal einen größeren Sprung machen. Ansonsten ist es meistens in so einer 200-Kalorien-Range plus minus. Wir sehen sehr, sehr große Abweichungen in den Studien bei den Kalorienrechnern. Das heißt aber nicht, dass die bei jedem zutreffen, sondern das ist einfach nur der Durchschnitt oder das Risiko, in das ihr fallen könnt. Ja, und deswegen hier einfach mit kleineren Anpassungen rechnen. Und ihr seht es natürlich auch. Ja, wenn das Gewicht extrem schwankt, dann wisst ihr, okay, dann bin ich scheinbar schon weit weg. Wenn das so ein bisschen ist, dann könnt ihr es anders interpretieren. Und hier dann einfach mal diese Testphase durchlaufen und dann habt ihr ein gutes Gefühl für eure Erhaltungskalorien. Und das ist aktuell die beste Methode, die wir haben. Und da hätte ich auch an deiner Stelle, weil du jetzt ja die Frage so stellst, ohne Zunahme, ich hätte gar nicht so Angst, dass da irgendwas passiert, weil wenn du mal dein Gewicht beobachtest, dann würdest du das ja merken, wenn das innerhalb von 2 Wochen auf einmal im Durchschnitt immer weiter und weiter ansteigt. Ja, Schwankungen sind normal, ja, aber sobald was passiert, was wirklich, wo du merkst, konstant, es geht jetzt immer und immer und immer nach oben und ist jetzt nicht irgendwie, weil ich Wassereinlagerung habe oder sonstiges und das ist auch nicht normal für meinen Körper, also generell habe ich dieses Steigen nicht, dann weißt du ja, okay, ist scheinbar doch deutlich zu viel und du kannst ja auch auf andere Signale achten. Du merkst ja, bist du die ganze Zeit voll, wenn du das isst? Ja, das ist dann schon meistens ein Zeichen, wenn dein Körperfettanteil in einem moderaten Bereich ist, dass du vielleicht doch zu hoch bist mit den Kalorien. Und dann würde ich schon versuchen, vielleicht mal potenziell ein bisschen tiefer zu gehen und dann schauen, was mit dem Gewicht passiert. Aber eigentlich musst du in so einem kurzen Zeitraum keine Angst haben, dass du da signifikant zunimmst, weil das bisschen, was du mit diesen paar hundert Kalorien zunimmst, das kannst du ja dann theoretisch für 2 bis 3 bis 4 Wochen wieder reduzieren und es dann schön wieder ausgleichen. Die nächste Frage war, und die ist sehr, sehr interessant und für sehr, sehr viele, besonders im heutigen Zeitalter von bestimmten Narrativen auf Social Media, Germany, Fitnessszene, sehr, sehr wichtig. Wo bzw. wie zieht man die Grenze zwischen ich möchte mich gesund und bewusst ernähren und Restriktionen? Tipps um das ewige Diät-Mindset, in Klammern, obwohl man per Definition gar nicht auf Diät ist, abzulegen. Sehr schöne Frage, sehr schön formuliert und es gibt hoffentlich eine sehr schöne Antwort von mir, die euch auch hilft, dieses Thema zu verstehen. Also, gesunde Ernährung und bewusste Ernährung sollte nichts mit Restriktion und Abnehmen zu tun haben. Eigentlich. Das sollte was Positives sein, das sollte einem Energie geben, das sollte flexibel sein. Und dazu erkläre ich jetzt gleich noch mehr, wie ihr daran geht. Auch wenn wir schon sehr, sehr oft drüber gesprochen haben. Aber ich denke, das tut immer wieder gut, das mal zu hören. Aber in der heutigen Zeit auf Social Media, besonders in Deutschland, in den USA haben wir so ein bisschen einen anderen Trend, aber besonders bei uns ist ja dieser Trend der Restriktion enorm. Es gibt extrem viele Kalorienvergleiche, die aus dem Kontext gezogen sind. Es gibt extrem viele Diätmethoden, die aus dem Kontext gezogen sind. Es gibt extremen Fokus auf Süßstoffe, auf Lightfood, auf alles, was Kalorien reduziert, auf High-Volume-Food. Und das ganz, ganz wichtig, ohne den Kontext zu erklären. Und dadurch wird ein Narrativ gebildet, das den Leuten suggeriert, das ist der Inbegriff von Fitness. Das hat was mit Fitness zu tun. Und ja, es kann notwendig sein, um abzunehmen. Aber es ist halt so, dass selbst wenn mir das beim Abnehmen hilft, ich trotzdem den Kontext dieses gesamten Prozesses verstehen muss und was für Auswirkungen solche Lebensmittel und solche Einstellungen und solche Regeln haben, weil wenn ich das nicht mache, dann werde ich zwangsläufig in ein restriktives Essverhalten reinrutschen. Und hier ist es wichtig, dass wir den Unterschied verstehen zwischen einer gesunden Ernährung und Restriktion. Gesunde Ernährung, ihr solltet eure Ernährung mit was Positivem assoziieren. Und wir sollten nicht in dieses Gefühl reinlaufen, dass es sich anfühlt wie ich bin was Besseres oder ich muss das und das essen, damit ich diesen und jenen Körper habe. Oder ich bin was Besseres, wenn ich das esse. Also dieses Glorifizieren von gesunder Ernährung. Weil das ist eben das, was wir aktuell in der Datenlage sehen, was definitiv nicht gut fürs Essverhalten ist. Ja, und auch wenn das ein neues Thema ist, was noch ein bisschen besser beobachtet werden muss, ja, besonders dieses Überlegenheitsgefühl, ja, das dann potenziell vermutlich als neue Essstörung deklariert wird in der Zukunft, ja, auch wenn wir das noch nicht wirklich per Datenlage beweisen können, deutet doch sehr, sehr viel darauf hin, dass diese Einstellung sehr, sehr negativ ist. Bei der Restriktion, da brauchen wir keine neue Datenlage, weil da wissen wir schon. Restriktion ist immer negativ fürs Essverhalten, besonders wenn die dauerhaft auftritt. Also Restriktion in Bezug auf, welche Lebensmittel esse ich, was für Mahlzeiten esse ich, das heißt, wie stelle ich die zusammen, wie viel Kalorien esse ich und natürlich auch, welche Zeitfenster nutze ich fürs Essen. Das wird oft vergessen. Also restriktives Essen hat auch etwas mit dem Zeitfenster zu tun. Es ist ein Unterschied, ob ich sage, ich entscheide mich bewusst dafür, dass ich ein Fastenzeitfenster nutze. Aber ganz ehrlich, wenn ich das jetzt heute nicht mache, dann zerbricht nicht meine Welt. Das ist was anderes als, du darfst nur in diesem Zeitfenster essen. Das ist ein großer Unterschied. Und wir haben eindeutige Datenlage, die ganz, ganz klar zeigt, da gibt es keine Diskussion, dass eine Restriktion der Nahrungszufuhr im zeitlichen Sinne, also ein Fasten, als ich setze mir das als Zeitfenster und das ist ein Muss, ja, und das auch, wenn ich mir das wirklich so als Regel setze, dass das definitiv das Risiko für Essstörungen extrem, extrem erhöht. Punkt. Also das ist ein Fakt. Da gibt es auch keine Diskussionen. Das wird ja oft auf Social Media so ein bisschen verharmlost. Heißt es nicht, dass ihr nicht fasten solltet. Heißt, dass ihr das Fasten wie alles andere als Tool sehen solltet, flexibel betrachten solltet, aber nicht als Regel. Ich bin kein Freund von Regeln, sondern ich bin Freund von Tools. Weil Regeln sind sehr starr und die sind sehr stupide und die nehmen mir Autonomität. Ich sollte mir Tools und Strukturen setzen, aber ich sollte nicht nach Regeln leben. Weil eine Regel wird uns einfach so beigebracht, eine Regel durchbricht man nicht. Man soll sich an Regeln halten und Regeln sind dafür da, um sie einzuhalten. Und ich finde, dieses Wort ist einfach überholt. In einem autonomen Sinne, wenn ich als Person autonom handeln möchte, was immer die richtige Strategie ist bei der Ernährung, dann hat eine Regel meiner Meinung nach keinen richtigen Platz. Sondern dann sind Strategien und Konzepte und Mechanismen und Konstrukte die richtige Lösung. Weil ein Konzept oder ein System, das ist immer flexibel und das ist was ich verstehe, wie ich das selber benutzen kann. Eine Regel ist meiner Meinung nach was sehr, sehr Restriktives und auch sehr Einschränkendes per Definition schon. Und deswegen würde ich hier, wenn ihr sowas macht, immer vorsichtig sein, was die Ernährung betrifft in Bezug auf Regeln. So, also das ist jetzt mal so diese Definition und was ihr grundsätzlich vermeiden solltet. Was sollen wir stattdessen machen, damit es eben klappt, damit ich wegkomme von diesem ewigen Diät-Mindset? Das ist natürlich eine Frage, die muss ich ehrlich sagen, das kann ich jetzt nicht in dieser Frage beantworten, weil das ist ja ein ganzes Konzept. Das ist ja ein Konzept, das ich euch ja auch hier im Podcast beibringe, weil da gehört ja dazu, was für Ziele setze ich mir? Wie reflektiere ich diese Ziele? Wie gehe ich dann damit um, wenn ich merke, das ist vielleicht nicht das richtige Ziel für mich und. Das heißt, diese Frage ist ja allumfassend. Wir gehen jetzt aber mal von dem Szenario aus, dass du sagst, eigentlich fühle ich mich wohl und eigentlich bin ich an dem Punkt, wo ich jetzt mich nur gesund ernähren sollte und könnte. Das ist ganz wichtig, weil wenn wir das jetzt allumfassend machen, das ist nicht möglich, das jetzt in einer Frage zu beantworten. Und das, denke ich, wisst ihr, weil da einfach so viele Faktoren mit reinspielen. Aber wir können uns definitiv ein Szenario anschauen, in dem du sagst, eigentlich bin ich mit meinem Körper zufrieden, ja, und auch generell, wo ich jetzt aktuell bin. Aber ich möchte halt nicht mehr so dieses ständige Diät-Mindset haben. Ich will mich gesund und bewusst ernähren, aber ich möchte keine Restriktion haben. Weil, ganz, ganz wichtig, und das muss ich jetzt vorwegnehmen, während einer Diät, also wenn du jetzt vielleicht nicht körperlich super zufrieden bist, dann ist eine gewisse Restriktion immer erforderlich. Ganz wichtig, Betonung auf gewisse Restriktionen, weil alles bewegt sich auf einem Spektrum. Nur weil man ein bisschen Restriktionen wahrnimmt, heißt es nicht gleich, dass das Risiko für eine Essstörung steigt. Ich habe auch Restriktionen in meiner Ernährung, zu 100%. Das ist ganz normal. Ich versuche aber, so wenig wie möglich Restriktionen drin zu haben und den Großteil auf bewusste Entscheidungen runterzubringen. Ja, und das ist das, was ihr machen solltet. Aber eine gewisse Restriktion ist in jeder Ernährung drin und das ist auch okay so. Ja, wir können generell nie irgendwas auf 0% bringen, das ist auch gar nicht notwendig. Die Frage ist nur, wie oft findet es statt? Ja, und das, was ihr definitiv hier unterscheiden solltet, ist eben die Situation Kaloriendefizit und Gewicht oder Form halten, ja, oder halt auch Muskelaufbau, wenn man in Kalorienüberschuss geht, so und so. Und deswegen muss man das wirklich trennen, weil dieses Thema Diät und Restriktion managen, wir haben ja auch schon oft drüber gesprochen, das muss man nochmal separat behandeln, weil das einfach ein großes Thema ist, wie man dann damit umgeht, dass diese Restriktion einfach teilweise ein bisschen da sein wird. Ja, aber wenn du jetzt eine Form hast, wo du sagst, es passt so und ich möchte mich jetzt einfach gut ernähren, bewusst ernähren, aber ich möchte raus aus diesem Diät-Mindset, dann würde ich dir definitiv empfehlen, dass du versuchst, und das ist auch ganz, ganz wichtig, auch in der Diät, dass du ein autonomes Mindset entwickelst, dass deine Ernährung autonom ist. Das ist das Hauptprinzip, das wir auch im Coaching nutzen. Es ist wichtig, dass du entscheidest, was du isst und wie viel du isst. Du musst die Kontrolle über deine Ernährung haben, nicht sie über dich. Und da gehört natürlich viel dazu. Da gehört dazu, dass du deine Hungersignale richtig interpretierst, dass du deine Ziele richtig setzt, dass du deinen Alltag in Bezug auf diese Ziele berücksichtigst, dass du ein realistisches Tempo benutzt, ja, und dass du eben diesen schönen Mittelweg gehst von ich bin nicht zu locker und ich bin nicht zu streng. Ich treffe bewusste Entscheidungen, je nachdem, was mein Ziel halt gerade ist. Und da ist es einfach super, super wichtig, dass du auch lernst, diesen Unterschied zwischen dem homöostatischen Essen, also das, dieses bedarfbasierte Essen, das, was wirklich Hungermanagement ist, und diesem hedonischen Essen, diesem Genussessen. Weil das sind einfach zwei Arten von Ernährung, die uns immer begleiten werden. Ja, wir werden immer hedonisches Essen haben, obwohl nur das homöostatische Essen eigentlich das ist, was wir haben sollten. Aber wir sind halt in einer Welt mit Nahrungsüberfluss und der Möglichkeit, Genuss im Essen wahrzunehmen, wann wir wollen. Und deswegen müssen wir immer lernen, damit umzugehen. Und dieses homöostatische Essen, das ist zum Beispiel, also dass du den Unterschied verstehst, homöostatisches Essen wäre, oder was wäre hedonisches Essen? Du sagst, ich habe Hunger. Und ich frage dich, okay, hast du jetzt Lust, irgendwie eine Portion Brokkoli mit Chicken zu essen? Und du sagst, nee, eigentlich nicht. Okay, dann hast du gerade Lust. Du hast gerade Lust auf hedonisches Essen, du hast Lust auf Genuss. Aber du hast nicht wirklich Hunger. Aber wenn du wirklich diesen homöostatischen Bedarf hast, dann würdest du auch das essen. So, und das ist natürlich jetzt sehr simplifiziert. Aber das könnt ihr oft nutzen, wenn ihr diesen Unterschied noch nicht richtig wahrnehmt. Manchmal ist es auch auf dem Spektrum, weil ihr habt ein bisschen Hunger oder ihr habt Hunger und würdet lieber was aus Genuss essen. Ihr könntet aber euch aber auch für was wirklich Plaines entscheiden. Muss man dann aber nicht immer. Ja, also man kann sich ja auch in einer Situation, in der man diesen homöostatischen Bedarf hat, wo man wirklich Hunger hat, auch für was Leckeres entscheiden. Aber für das hedonische Essen, da kann ich mich halt auch entscheiden, wenn ich nicht Hunger habe. Das ist halt der Unterschied. Aber wenn ich nicht Hunger habe, werde ich mich selten für was entscheiden, was mir diesen hedonischen Aspekt nicht bringt. Das ist ja die Definition von hedonischem Essen. Das ist ja Genussessen. Da werde ich nichts essen, was mir nicht wirklich einen guten Genuss bringt. Ja. Und darüber haben wir auch in der letzten Folge sehr viel gesprochen. Also hört euch die unbedingt an. Und diesen Unterschied ist es eben wichtig herauszufinden, im Alltag zu spüren. Habe ich jetzt Lust, was zu essen? Und ganz, ganz wichtig, möchte ich dem auch nachgeben. Weil was ganz so schlecht auf Social Media kommuniziert wird, ist, dass es immer bedeutet, dass ich eine Entscheidung dagegen treffen muss, wenn ich das dann mal wahrnehme. Ja, das heißt, diese Frage, was ich gerade gestellt habe, könnte man ja sich immer fragen, hey, habe ich jetzt Lust, auch Brokkoli mit Reis und Huhn zu essen oder nur Brokkoli mit Huhn? So wirklich selbst so die Kohlenhydrate rausnehmen, dass es wirklich ganz basic ist. Natürlich könnte ich mir die Frage stellen und dann immer, wenn ich das nicht habe, sagen, okay, dann habe ich jetzt gerade keinen Hunger und sowas kann vielleicht in der Diät manchmal ein bisschen helfen. Aber auch für eine dauerhafte Strategie ist das nicht sinnvoll, weil manchmal ist es auch okay, wenn ich bewusst hedonisch esse, also bewusst aus Genuss esse. Weil das Problem ist, in dem Moment, in dem ich immer, wenn ich merke, jetzt ist der Drang nach hedonischem Essen und ich merke, wenn es kommt, meine Regel ist, ich mache das dann nicht, dann ist es ja eine extreme Restriktion, weil dann stelle ich mir wieder so eine Schwarz-Weiß-Regel auf. Es geht ja auch darum, diesem Bedürfnis bewusst mal nachzugeben. Aber natürlich auch sich darüber bewusst zu sein, dass es nicht die beste Entscheidung für mich selber ist, wenn ich diesem Gefühl immer nachgebe. Dass es aber auch nichts ist, was ich mir verbiete. In letzter Zeit bringe ich oft gern diesen Vergleich mit sowas wie TikTok. Es ist sicherlich okay, wenn man ab und zu mal eine halbe Stunde an TikTok hängt. Aber es ist sicherlich nicht förderlich, wenn ich das jeden Tag dreimal mache. Und genauso ist es beim hedonischen Essen auch. Es ist total okay, wenn du das immer wieder sporadisch machst, punktuell, auch bewusst. Aber es ist nicht okay, wenn du wie ferngesteuert immer wieder zum Essen greifst, um Genuss zu haben. Genauso wie es nicht gut für dich ist, wenn du immer wieder, wenn dieser Drang kommt, Dopamin, Langeweile, TikTok. Wenn dieser Zyklus da ist, das ist definitiv nicht förderlich für dich. Und genauso ist es beim hedonischen Essen auch. Aber manchmal, wenn ich sage, hey, okay, jetzt habe ich gerade Lust, ich fühle mich gerade nicht gelangweilt oder whatever, ich will einfach ein bisschen entertained werden, ich schaue jetzt einen Film an, keine Ahnung, gehe auf TikTok, was auch immer, dann ist es eine bewusste Entscheidung. Und umso mehr wir von diesen bewussten Entscheidungen treffen und uns weniger von unseren unterbewussten Bedürfnissen, die oft irgendwas kompensieren, leiten lassen, desto besser. Und das ist im Endeffekt das, was du machen musst, um aus diesem ewigen Diät-Mindset rauszukommen. Es geht nicht darum, dass du ja, irgendwas Magisches machst in deiner Ernährung oder ja, irgendwo einen Trick findest, sondern es geht einfach darum, dass du das ganze Konzept verstehst, was wir hier ja immer besprechen. Es geht einfach darum, dass es gar keinen Platz gibt oder gar keinen Platz notwendig ist für so ein dauerhaftes Diät-Mindset und so eine Restriktion, weil es einen anderen Weg gibt, der viel, viel besser und viel, viel nachhaltiger funktioniert. Und der ist eben über bewusste Entscheidungen, über Autonomie in der Ernährung und eben nicht über Restriktionen und über irgendwelche strengen Regeln oder über irgendeiner positiven Assoziierung mit Low Calorie und Fitness. Ja, das ist ganz anders. Bewusste Entscheidungen, die ich treffen möchte, weil ich weiß, diese bewussten Entscheidungen bringen mich dahin, wo ich sein will. Das ist im Endeffekt das, was euch dahin bringt. Die nächste Frage war, ist es schlimm, ein Leben lang zu tracken? Gibt mir Sicherheit und ist schon seit Jahren meine Routine. Also, rein theoretisch ist Kalorienzählen ein Leben lang nicht negativ, wenn es deine Lebensqualität nicht negativ beeinflusst und natürlich auch das Leben der Menschen um dich herum. Aber man muss sich die Frage stellen, ist es notwendig und ist diese Sicherheit eine Fake-Sicherheit? Und wäre es vielleicht nicht sinnvoll, mal eine Zeit lang ohne Kalorienzählen das zu probieren, um dann zu merken, dass du diese Sicherheit gar nicht benötigst. Weil oft ist es ja so, dass wir für irgendwas Angst haben und noch nicht ready sind, in die Konfrontation zu gehen und uns diese Angst zu stellen. Bei dem Thema würde ich aber sagen, dass es für fast jeden sinnvoll ist, mal in diese Konfrontation zu gehen und mal zu versuchen, wie sich das denn anfühlt, wenn ich keine Kalorien zähle. Wir machen das im Coaching fast immer am Schluss, es kommt immer darauf an, ob wir Kalorienzählen benutzen oder nicht, aber gerade wenn jemand eine Diät gemacht hat, dann gehen wir eigentlich immer nochmal zusammen eine Phase durch, in der wir nicht Kalorien zählen und in denen ich dann meinen Coaching-Teilnehmern zeige, wie man das im Alltag gut auch ohne Kalorienzählen hinbekommt, selbst wenn man schon Ewigkeiten trackt. Und ich selber, ich track auch keine Kalorien mehr. Ich mache es immer wieder phasenweise, aber auch nur, weil es halt mein Beruf ist. Ich würde es aber trotzdem empfehlen, dass die meisten das immer mal wieder probieren, wenn sie es schon lange nicht mehr gemacht haben, weil es einem einfach viele Insights über die eigene Ernährung gibt, generell über Portionen, über Kalorien. Das gibt einem ein gutes Gefühl für die Ernährung. Bei mir ist es halt wirklich so, ich muss einfach weiter dranbleiben, um euch den besten Content liefern zu können, um meinen Coaching-Mitgliedern helfen zu können. Ich muss diesen Skill einfach bewahren und deswegen mache ich das ab und zu mal, aber auch immer seltener und seltener. Und ich bin schon lange in einer Situation, wo ich meine Ernährung per Augenmaß einschätze, das über Routinen mache und einfach ein Gefühl dafür entwickelt habe, wie viel ich essen sollte, um meine Form zu halten. Ja, und das ist ja das Ziel, das ich habe und das ist ja auch bei den meisten dann das Ziel irgendwann mal, dass sie dahin kommen, wo sie sein wollen. Und dann ist natürlich, das gehört zu diesem gesamten Prozess, der nie vorbei ist und das auch nicht gar nicht schlimm ist, weil das ist kein schlimmer Prozess, sondern der Prozess ist halt das Leben, dass man irgendwann die Form halten sollte. Und da ist meiner Meinung nach das Kalorienzählen nicht notwendig. Wenn es dir hilft, vielleicht auch in der ersten Zeit, dann klar, mach das. Aber ich würde dir empfehlen, auf jeden Fall mal zu versuchen, das eben nicht dauerhaft zu machen. Weil die Frage, die du stellen musst, ist, wenn ich das ein Leben lang mache, warum mache ich das? Mache ich das aus so einer Fake-Sicherheit, weil ich alles kontrollieren will? Und ist das dann so gut? Also ist es wirklich erstrebenswert für mich selber, dass ich es ein Leben lang mache? Und ich denke, dass du immer in Situationen reinläufst, in denen du das nicht kontrollieren kannst und dadurch ist es eh keine echte Kontrolle. Also du kannst ja Essen in sozialen Situationen nicht kontrollieren. Du kannst nicht aus oder kontrollieren, was für Auswirkungen Stress auf deinen Hunger hat und ob du dann diese Kalorienzufuhr einhalten kannst an einem bestimmten Tag. Natürlich kannst du es dann mit Kalorienzählen dokumentieren und dann an den nächsten Tagen weniger essen. Aber die Frage ist, ob du diese Fake-Kontrolle, ob die überhaupt irgendwas bringt und in der Regel nicht. Also ich bin ja eh kein Freund von Fake-Kontrolle, sondern ich bin Freund davon, dass wir die Sachen, die wir kontrollieren können, kontrollieren und dass wir alle anderen Sachen, die wir nicht kontrollieren können, auch nicht versuchen zu kontrollieren, weil sonst kann sich irgendwann so eine Hilflosigkeit einstellen, so eine erlernte Hilflosigkeit, weil ich merke, scheiße, ich kann hier gar nichts kontrollieren in meinem Leben. Und deswegen würde ich dir empfehlen, versuch doch mal wegzukommen vom Tracken und mal zu testen, ob du die gleichen Ergebnisse auch ohne Tracken erzielen kannst. Und in der Regel wird es klappen, ja, weil umso länger du es machst, desto besser bist du darin auch und irgendwann brauchst du das gar nicht mehr und kannst dann einfach nach Gefühl deine Ernährung einschätzen. Das ist halt oft so, dass man einfach aus Gewohnheit trackt, weil man schon immer macht. Aber ganz ehrlich, in den meisten Szenarien ist es einfach nicht notwendig. Und deswegen, nein, es ist nicht schlimm, Leben lang zu tracken. Aber meine Empfehlung ist, versuch doch mal, wie es funktioniert ohne Tracken. Ich bin ehrlich, ich weiß gar nicht, ob wir schon mal eine einzelne Podcast-Folge dazu gemacht haben. Vielleicht wäre es sonst ganz interessant, das mal zu machen. Aber ich habe sicherlich schon mal ausführlich erklärt, wie ich da vorgehen würde. Deswegen schau da vielleicht mal ein bisschen im Podcast rum. Und falls nicht, dann kann ich da gerne mal eine spezielle Folge dazu machen. Aber ich würde es dir auf jeden Fall mal empfehlen, das auszuprobieren, auch ohne Tracken deine Form zu halten oder was auch immer dein Ziel gerade ist. Natürlich, wenn du Fett verlieren willst, dann bin ich immer ein Freund von Kalorienzählen. Muss aber nicht immer sein, aber dann kann es extrem hilfreich sein. Die letzte Frage für heute war: Ist auf dem Laufband gehen tatsächlich effektiv? Finde es so viel anstrengender als draußen. Definitiv ist draußen Laufen in der Regel anstrengender. Wieso? Weil ein Laufband hat ja den Effekt, dass du im Endeffekt nur ein Band unter dir durch hast. Also durchlaufen hast und du hebst ja nur die Füße und schiebst dieses Band nicht wirklich an. Das ist ja anders, wenn du läufst, dann schiebst du deinen Körper richtig an. Beim Laufband haben wir da einfach andere mechanische Kräfte, die auf den Körper wirken. Heißt nicht, dass das Laufband nicht auch aktiv ist und effektiv ist, also eine Art von Aktivität und das nicht auch hilfreich ist. Aber draußen zu laufen ist tendenziell ein bisschen anstrengender. Kann aber auch sein, dass du dann draußen einfach langsamer läufst. Also man müsste ja das immer eins zu eins vergleichen. Außerdem hast du draußen oft Steigungen, ja, das ein bisschen hoch, ein bisschen runter geht. Das hast du auf dem Laufband natürlich, wenn du es einstellst, auch, aber die meisten laufen dann halt entweder mit einer dauerhaften Steigung oder einfach gerade. Aber ich würde das gar nicht so betrachten, sondern ich würde aus einem anderen Blickwinkel rangehen, der immer der wichtigste ist. Gehen auf dem Laufband ist eine effektive Form von Aktivität. Also das würde ich dann auch, gerade wenn du wirklich gehst, als Need-Aktivität, Non-Exercise Activity, Thermogenesis sehen. Und das ist eine richtig, richtig geile Aktivität, weil erstens verringert die unseren Hunger, selbst wenn wir sie steigern. Sie wirkt sich nicht negativ auf den Hunger aus, also dass wir mehr kriegen. Ja, im Gegenteil, sie verringert den Hunger. Bei Sport ist es ja oft so, dass manche, wenn man den Sport steigert, haben wir auch schon hier drüber gesprochen, dass dann auch der Hunger gleichzeitig ein bisschen hochgeht und dann effektiv, ja, wir gar keine so eine krasse Auswirkung oder keine extremen Auswirkungen auf die Kalorienbilanz haben, weil ich verbrauche vielleicht 300 Kalorien, aber habe auch 150 Kalorien mehr Hunger sozusagen, ja. Wie groß dieser Effekt ist, hängt immer vom Sportpensum und der individuellen Genetik ab, aber diesen Effekt haben wir tendenziell bei solchen leichten Aktivitäten nicht. Im Gegenteil, die verringern sogar meistens noch den Hunger. Das heißt, es ist eine gute Form von Aktivität und du hast auch den Vorteil beim Laufband, dass du in der Regel keine negativen Auswirkungen auf die Regeneration hast. Wenn du jetzt draußen sehr, sehr anstrengend läufst, wenn du gehst, hast du es in der Regel auch nicht. Aber jetzt mal nur, wenn wir das Laufband betrachten, dann haben wir da schon viele Vorteile. Du kannst auch Multitasking machen, das heißt, du kannst irgendwie lernen, E-Mails beantworten, Termine planen, du kannst das mit Unterhaltung kombinieren, sodass du sagst, hey, ich bin jetzt gerade im Defizit und will meine Aktivität ein bisschen erhöhen und damit diese Aktivität angenehmer ist, mache ich es immer so, dass wenn ich aufs Laufband gehe, meine Belohnung ist, dass ich irgendwie eine Netflix-Folge schaue oder ich höre einen Podcast oder ich telefoniere. Einfach, ich kann es effektiv und effizient kombinieren und das ist schon sehr, sehr vorteilhaft, ja, beim Laufband. Ich habe natürlich auch diese Wetterunabhängigkeit, die bemerke ich hier gerade und auch die Infrastruktur, die ich ignorieren kann, wenn die vielleicht nicht so gut ist. Ich bin jetzt hier auf Bali, da gibt es kaum Gehsteige und die Gehsteige, die da sind, da sind immer wieder Löcher drin oder die sind irgendwie kaputt, es ist brutal heiß, jede 2 Sekunden fährt ein Roller an dir vorbei, ich habe es glaube ich in irgendeiner der letzten Folgen schon mal gesagt, der dann, ein Rollerfahrer, der dich dann fragt, ob er dich mitnehmen soll, weil die halt Geld verdienen wollen, es ist laut, es ist Verkehr, also das macht einfach keinen Spaß, hier draußen spazieren zu gehen. Natürlich, wenn man in ein bisschen mehr Remote Area wäre, dann wäre das anders, aber ich habe hier ein ähnliches Szenario, wie vielleicht viele in der Stadt haben, aber selbst bei uns in Deutschland, in den Städten, wenn da viel los ist, ist es, finde ich, angenehmer, spazieren zu gehen. So, also ich habe jetzt hier eine Situation, in der mir das Laufband fürs Gehen extrem viel ermöglicht, weil wenn ich nicht auf dem Laufband gehe, dann habe ich hier am Tag 1000 oder 2000 Schritte. So, das heißt, das Laufband sollte ich hier nicht, ich persönlich, sollte ich nicht als was Schlechteres sehen im Vergleich zum Gehen draußen, weil mir ein paar Sachen fehlen, zu denen wir jetzt auch gleich kommen, sondern als einfach was isoliert betrachtet Positives, weil es einfach viele positive Eigenschaften hat, die das Draußengehen nicht hat. Ich kann, wie gesagt, währenddessen was machen, ich kann am Handy sein, das sollte ich jetzt, wenn ich draußen laufe, außer ich laufe irgendwie im Wald und oder vielleicht ist Wald jetzt auch nicht so die beste, der beste Vergleich, weil da kann ich auch irgendwie über eine Wurzel fallen oder so. Auch wenn das jetzt wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich ist. Aber wenn ich jetzt irgendwie auf der Straße draußen gehe, sollte man ja nicht die ganze Zeit am Handy sein. Das ist ja auch nicht ungefährlich. Aber wenn ich auf dem Laufband bin, dann kann ich irgendwas nebenbei machen und habe eben diesen Effizienzaspekt. Den habe ich natürlich draußen nicht. Dafür habe ich draußen andere Vorteile. Draußen ist positiv, weil ich einfach in der Natur bin. Auch hier sehen wir positive Effekte auf die Stimmung, ja, ich kann ein bisschen Vitamin D tanken, ja, das tut auch einfach mal gut, das Szenario zu wechseln, in dem man sich ständig befindet, ja, einfach mal ein bisschen rausgehen, also so mentale Aspekte, die habe ich halt, wenn ich rausgehe, ein bisschen mehr, aber diesen Aktivitätsaspekt, den habe ich bei beiden Sachen und deswegen würde ich dir empfehlen, sieh das Laufband nicht als was an, was irgendwie nicht effektiv ist, weil es ist definitiv effektiv. Und vergleich's nicht, versuch's gar nicht zu vergleichen, sondern versuch einfach das erstmal zu machen, was am besten in deinen Alltag passt. Und wenn du dann merkst, hey, beides passt super in meinen Alltag, dann natürlich würde ich dir empfehlen, lauf vielleicht lieber draußen. Wenn wirklich kein Unterschied ist von der Art und Weise, wie das dein Stress beeinflusst, von der Planung, von der zeitlichen Planung und auch deine Beständigkeit, wenn das nicht beeinflusst wird, dann natürlich wäre draußen so die bessere Alternative, weil du einfach nochmal ein paar Sachen mehr mitnimmst. Wenn du aber merkst, ey, ich habe eh nicht so viel Zeit und es wäre vielleicht gut, wenn ich ab und zu mal auf dem Laufband dann auch noch irgendwie mal eine E-Mail beantworte oder whatever. Und es ist auch leichter, das zu machen, weil ich es wetterunabhängig machen kann, weil ich direkt nach dem Sport irgendwie aufs Laufband gehen kann, nochmal ein bisschen mich bewegen kann. Solche Sachen, dann ist das Laufband, finde ich, die bessere Option. Aber dieses Szenario musst du selber für dich beurteilen. Es gibt da kein richtig oder falsch, aber es ist definitiv nicht so, dass das Laufband nicht effektiv ist. Beides sind effektive Aktivitätsformen und welche du im Endeffekt nutzt, solltest du von deinem Alltag abhängig machen. So, das war's zu der Folge. Für alle die, die es bis jetzt geschafft haben, habe ich eine kurze Info. Und zwar habe ich vor kurzem in meinen Linktree, also wenn ihr auf den Link klickt, den ich auch hier in der Podcast-Beschreibung habe, eingebaut, dass ihr ein Formular habt, um Fragen einzureichen. Weil ich mache das ja normalerweise über die Instagram-Story, aber ich habe auch noch so einen riesen Fragen-Pool von euch, den ich immer wieder hier mit einbringe. Aber wenn ihr neue Fragen habt, dann könnt ihr das immer gerne dort einreichen. Das sehen natürlich auch alle die jetzt nicht bis hierhin gekommen sind, aber vielleicht schaut man da nicht nach in diesem Linktree. Also geht einfach in die Podcast-Beschreibung und dann könnt ihr darauf klicken und dann könnt ihr da Fragen einreichen. So. Das war's für die heutige Folge. Ich hoffe wie immer, sie hat euch gefallen. Gebt mir gerne Feedback zu den einzelnen Themen. Ihr könnt einen Kommentar auf Spotify hinterlassen, ihr könnt mir eine Instagram-DM schicken, was auch immer. Die Feedbacks kommen alle bei mir an und die schätze ich auch sehr, weil die mir einfach helfen, um einzuschätzen, wie euch mein Content gefällt, wie es euch hilft. Und dann würde ich sagen, wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.